Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um Seeräuber. Seit wann gibt es Piraten? Was ist ein Kaperbrief? Wie wurde man Seeräuberkapitän? Gab es auch Piratinnen? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawohl, Abenteuer und Action. Genau das Richtige für mich.
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig, eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
La la la!
Gnade, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es...
Das was?
Dass es jetzt losgeht.
Halt! Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste, er kann sich in alles verwandeln.
Ah, hier ist sie ja.
Was ist denn das für ein oller Fetzenpapier?
Meine Schatzkarte. Du weißt doch, mein Ur-Ur-Urgroßonkel mütterlicherseits hat mir diese alte, geheimnisvolle Schatzkarte des sagenumwobenen Piratenkapitäns Hanno von Backbord vermacht.
Die du bisher aber nicht entziffern konntest, lieber Theo.
Ganz richtig. Doch mit meiner neuen Erfindung, dem Superspezial-Schatzkarten-Leseautomat, wird es mir wohl endlich gelingen. Ohne mich loben zu wollen, dies ist ein Meilenstein in der Forschung. Eine Weltsensation. Ein kleiner Schritt für mich.
Aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ja, ja. Nun zeig uns schon, was er auf dem Kasten hat, dein Kasten.
Also, in diesen Schlitz hier oben führe ich die Schatzkarte ein. Sie durchläuft ein kompliziertes System aus Schächten, Schichten und Schachteln, bis sie hier unten wieder ausgespuckt wird. Und zwar entschlüsselt.
Und? Was kannst du auf der entschlüsselten Schatzkarte erkennen?
Oh je.
Nun sag schon, wohin fahren wir?
Der Schatz liegt auf einer Insel mitten im Barracuda-Dreieck. Das bedeutet...
Ja?
Möglicherweise gibt es dort echte Seeräuber.
Piraten. Sie sind verwegen und lieben die Freiheit. Sie sind mutig und gehen keinem Säbelduell aus dem Weg. Ihre Schiffe sind beladen mit Schatztruhen voller Gold und Edelsteine. Sie segeln als gerechte Rebellen über die Weltmeere, überfallen nur Schiffe von reichen Bösewichten und befreien schöne Frauen aus der Gewalt fieser Schurken. So stellen wir uns Piraten vor. Aber solch tolle Helden sind sie nur im Film. In Wirklichkeit waren sie Rauf- und Trunkenbolde. Piraten waren brutal und schreckten auch vor Gewalt und Mord nicht zurück.
Theo, ist dir schlecht? Du bist ja ganz blass im Gesicht.
Nun ja, wenn ich ehrlich bin, also diese Piraten...
Hast du etwa Angst, dass wir Piraten begegnen?
Tja,
Das wäre doch spannend. Echte Piraten. Ein richtiges Abenteuer. Genau das Richtige für mich.
Also ich weiß nicht...
Keine Sorge, Theo. Ich bin ja bei dir.
Ach, du immer mit deinen Abenteuern.
Was ist nun? Willst du hier zu Hause voll rumhängen oder willst du den legendären Schatz von diesem Piratenkapitän finden? Von diesem Hanno von Backofen?
Hanno von Backbord?
Na, sag ich doch.
Also gut, du hast mich überzeugt.
Na, dann nix wie zum Hafen. Endlich mal wieder ein richtiges Abenteuer.
Der Ausdruck Pirat stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Abenteurer. Die Piraten waren getrieben von Abenteuerlust und Gier nach reicher Beute. Es hielt sie nie lange an Land. Kaum war ein Beutezug beendet, rüsteten sie sich schon für die nächste Fahrt übers Meer. Jede dieser sogenannten Kaperfahrten konnte für die Seeräuber die letzte sein. Ihr Leben hing davon ab, wie gut sie sich in den Gewässern auskannten und wie gut sie kämpfen konnten.
Sind wir denn richtig? Hier im Hafen liegt ja nur ein altes Segelschiff aus Holz.
Stimmt. Mit dem fahren wir ins Barracuda-Dreieck.
Mit dem morschen Kahn?
Wenn wir schon auf den Spuren des sagenumwobenen Piratenkapitäns Hanno von Backbord wandeln, dann richtig.
Du meinst, das hier ist so ein echtes altes Schiff? So wie es die Seeräuber früher hatten?
Genau. Und es hat sogar Kanonen an Bord. Damit können wir uns wenigstens verteidigen, falls wir auf Piraten stoßen.
Seeräuber gibt es, seitdem Handelsschiffe mit wertvoller Fracht auf den Weltmeeren unterwegs sind. Bereits vor über 2000 Jahren hatten römische Händler unter Piraten zu leiden. Seeräuber überfielen Versorgungsschiffe, die mit Getreide aus Ägypten über das Mittelmeer nach Rom fuhren. Die Seeräuber verbreiteten Angst und Schrecken. In der Nord- und Ostsee trieben im Mittelalter die sogenannten Vitalienbrüder fast 100 Jahre lang ihr Unwesen. Unter ihrem Anführer Klaus Störtebeker brachten sie den Handel in der Nord- und Ostsee fast zum Erliegen. Das sogenannte goldene Zeitalter der Piraterie liegt etwa 300 Jahre zurück und spielte sich vor den Küsten Mittelamerikas ab. Dort gab es viele Piraten. Sie überfielen spanische Schiffe, die mit Schätzen beladen waren.
Also ehrlich gesagt, ich kann gar nicht glauben, dass die Piraten wirklich so brutal waren.
Naja, eigentlich waren sie ganz arme Schlucker.
Wieso?
Die meisten waren arme Seeleute oder Fischer und wurden dann zu Piraten. Die Raubüberfälle waren für sie oft die einzige Möglichkeit zu überleben.
Die Ärmsten.
Von wegen. Mir tun eher die Leute leid, die von den Seeräubern überfallen wurden. Oder von den Freibeutern und Kaperern.
Freibeuter und Kaperer? Noch nie gehört. Was hatten die denn für einen Job?
Das waren auch Piraten. Und die hatten sogar die Erlaubnis, Schiffe zu überfallen und auszurauben.
Ja, wo gibt's denn sowas?
Uiuiuiui.
Freibeuter und Kaperer besaßen von ihren Königen den sogenannten Kaperbrief. Damit wurde ihnen erlaubt, in Kriegszeiten Schiffe anderer Länder auszurauben. Die Beute musste allerdings mit den Herrschern geteilt werden. Im 16. Jahrhundert stellten vor allem die französischen und englischen Könige solche Kaperbriefe aus. Das war die offizielle Erlaubnis, gegnerische Schiffe zu überfallen. Vor allem die spanischen Schiffe waren oft randvoll mit Gold, Silber und Edelsteinen beladen. Diese Schätze stammten aus Amerika, das Christoph Kolumbus 1492 entdeckt hatte. Die Spanier plünderten die Gold- und Edelsteinminen in Südamerika und schafften die Reichtümer nach Europa. Doch gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden immer weniger Kaperbriefe ausgestellt und schließlich wurden sie ganz abgeschafft.
Theo, was ist jetzt? Komm endlich auch aufs Schiff!
Bin schon unterwegs. Nicht mehr lange und wir blicken auf den unermesslichen Reichtum des mächtigen Hanno von Backbord. Ich werde mir die Golddukaten durch die Finger rinnen lassen.
Und ich werde mich über und über mit Perlen behängen, mit Amuletten und Edelsteinen. Oh, können wir jetzt endlich abfahren?
Kleinen Moment noch. Ich muss nur noch mal auf der Schatzkarte nachschauen, welchen Weg wir am besten nehmen, um zur Insel zu kommen.
Nun, da wir mit dem Schiff reisen, schlage ich vor, wir nehmen den Seeweg. Oder siehst du hier auf dem Wasser irgendwo eine Autobahn?
Sehr witzig, Tess. Ich meine, welchen Kurs wir nehmen, um zu der Insel zu kommen. Es ist aber auch zu blöd, dass die Insel im Barracuda-Dreieck liegt. Ausgerechnet in der Karibik. Da wimmelt es bestimmt von Piraten.
Nachdem die Kaperbriefe abgeschafft worden waren, zogen sich viele Piraten in die Karibik zurück. Denn von nun an war Piraterie wieder ein Verbrechen. Die Seeräuber mussten fürchten, von einem schwer bewaffneten Kriegsschiff gejagt zu werden. Deshalb gingen sie den drohenden Angriffen aus dem Weg und siedelten sich auf karibischen Inseln wie Jamaika und den Bahamas an. In den unzähligen Buchten konnten die Seeräuber sich gut verstecken. Zudem lagen die Inseln an den vielbefahrenen Schiffsrouten zwischen Europa und Amerika. Auf diesen Strecken segelten Schiffe, die mit Gold, Tabak und edlen Stoffen beladen waren. Eine lohnende Beute für die Piraten.
So, Leinen los und Abfahrt. Ich übernehme das Kommando.
Was soll das heißen, du übernimmst das Kommando?
Na was schon, ich bin der Kapitän und steuere das Schiff.
du? Und Kapitän? Nix gibt's. Ich bin hier der Kapitän.
Nein, ich.
Nein, ich.
Ich bin Captain.
Nein, ich.
Ich. Okay, okay. Wenn du unbedingt willst, dann bist du eben der Kapitän. Die Klügere gibt nach.
Auf einem Seeräuberschiff entscheiden alle zusammen, wo die Reise hingehen soll. Und sie stimmen auch ab, wer von ihnen als Kapitän Schiff und Besatzung führen soll. Sie wählen einen erfahrenen Seemann, der das Schiff sicher steuern kann. Der Kapitän muss klug, mutig und ein guter Kämpfer sein. Denn seine Aufgabe ist es, die Mannschaft zu großer Beute zu führen. Außerdem muss der Kapitän hart durchgreifen können. Schließlich hat er es mit einer Horde von brutalen Piraten zu tun, die er kommandieren und unter Kontrolle halten muss. Ist der Kapitän einmal gewählt, gehorchen die Männer ihrem Anführer bedingungslos. Macht er aber seine Sache schlecht und bleibt die versprochene Beute aus, wird er abgewählt.
Und du bist sicher, dass du dieses riesige Schiff lenken kannst?
Aber klar doch! Ruder hart Backbord! Steuerbord! Ich meine links! Links, glaube ich.
Ach, Theo. Wenn ich dich so sehe, dann bin ich richtig froh, dass der Ozean so unendlich groß und weit ist.
Du meinst, weil du auch auf der längsten Reise bei mir in sicheren Händen bist?
Nun ja, viel eher, weil es hier weit und breit nichts gibt, wo du mit diesem Kahn anstoßen kannst. Super Kapitän.
Als erfolgreichster Piratenkapitän aller Zeiten gilt der Engländer Bartholomew Roberts. Er war sehr waghalsig und äußerst intelligent. In nur 2,5 Jahren schaffte es Roberts, 400 Schiffe zu kapern und unermessliche Schätze zu erbeuten. Und es gab einen Seeräuber, der bei seinen Opfern Angst und Schrecken verbreitete. Edward Teach, genannt Blackbeard, was so viel heißt wie schwarzer Bart. Er sah zum Fürchten aus. Seinen Bart hatte er mit Bändern zu kleinen Zöpfen geflochten. Wenn Blackbeard ein Schiff enterte, steckte er sich brennende Lunten unter seinen Hut. Seine Opfer glaubten, den Teufel persönlich zu sehen und ergaben sich sofort.
Oh, ist das langweilig. Jetzt schippern wir schon seit einer Ewigkeit übers Meer. Wann sind wir denn nun auf deiner Schatzinsel?
Ein wenig musst du dich schon noch gedulden.
Und? Was siehst du durch dein Fernrohr? Schon Land in Sicht?
Ha! Dort hinten am Horizont, da sind sie! Piraten, wie ich es befürchtet hatte!
Zeig mal her, das Fernrohr! Wie sind sie denn nun, deine Piraten? Ich sehe nichts.
Komisch. Ich habe sie doch ganz deutlich gesehen. Womöglich hat sich das Meer aufgetan und die gesamte Bagage verschlungen. Ein befreundeter Wissenschaftler hat einmal von einem ganz ähnlichen Fall in der Meerenge von Grimalta berichtet. Als zur Zeit der großen Wasserwende, als ein alter Fischer mit seinem Boot ein paar Runden drehte und sich mit einem Male die Wellen haushoch über ihm auftürmten und... Tess?
Hab ich's mir doch gedacht. Von wegen Piraten. Dieser dunkle Punkt am Horizont, den du gesehen hast, das war kein Seeräuberschiff, sondern nur Fliegendreck auf deiner Linse vom Fernrohr.
Tja, also,
Vielleicht sollte ich lieber das Kommando hier übernehmen und das Schiff steuern.
Du das Kommando übernehmen? Frau am Steuer? Nee.
Wieso nicht? Schließlich gab es früher doch auch Piratinnen.
Meistens waren Seeräuber junge Männer. Aber es gab auch Piratinnen. Zwei der berühmtesten waren Anne Bonny und Mary Read. Beide Frauen hatten sich in einen Piratenkapitän verliebt und gingen mit ihm auf Kaperfahrt. Die beiden Frauen kämpften genauso wild und entschlossen wie ihre männlichen Kollegen. Sie waren erstklassige Seeräuberinnen. Aber das durfte niemand an Bord wissen. Denn Frauen waren auf einem Piratenschiff streng verboten. Damit niemand merkte, dass sie Frauen waren, trugen die beiden Piratinnen Männerkleidung.
Piraten!
Ach, Theo, das ist doch nur der Fliegendreck auf der Linse. Putz lieber erstmal dein Fernrohr.
Das sind Piraten, wirklich! Da hinten, schau doch selber durchs Fernrohr.
Oh, tatsächlich. Ein Segelschiff mit Piratenflagge.
Alle Seeräuber hatten eine Piratenflagge. Man nannte sie auch Jolly Roger. Der Name wurde wahrscheinlich abgeleitet aus dem Französischen Joli Rouge. Das bedeutet so viel wie hübsches Rot. Denn die ersten Piratenflaggen waren dunkelrot. Später waren sie schwarz. Auf den Flaggen waren furchterregende Symbole, wie zum Beispiel ein Totenkopf. Das hatte nur einen Zweck. Die Piratenflaggen sollten den Gegner so erschrecken, dass er sein Schiff kampflos übergibt.
Das kann doch gar nicht sein.
Unglaublich.
Gib mir nochmal das Fernrohr. Wahnsinn. Die sehen aus wie richtige Piraten. So wie früher.
Die Kleidung der Piraten ist schlicht. Sie tragen eine Weste und ein weites Hemd. Damit es nicht verrutscht, bindet es der Pirat mit einem Stofftuch um die Hüfte fest. Über die Weste wird ein dicker Ledergurt geschnallt. An diesem Gurt hängt alles, was der Pirat besitzt. Ein Lederbeutel mit Goldstücken oder Edelsteinen, ein Trinkbecher, ein Pulverhorn und die Kugeln für die Pistole und die Muskete. Und natürlich ein Degen. Oft tragen Piraten eine lange Leinenhose, die an den Seiten mit ein, zwei Knoten zusammengehalten wird. Damit sich ihre langen Haare nicht in den Schiffstauen verfangen, werden sie mit einem Kopftuch zurückgebunden. Darüber kommt ein Hut.
Tess, was hast du vor? Warum hast du ein rotes Kopftuch auf? Und was soll die schwarze Augenklappe über deinem linken Auge?
Jetzt gibt's Action. Die sollen es nur wagen, uns anzugreifen. Die Piraten werde ich in die Flucht schlagen. Mit meinem Säbel. Ja!
Und zur Verteidigung haben wir ja noch Kanonen an Bord. Quentin nehmen wir als Kanonenkugel. Was meinst du, Quentin?
Aua!
Die meisten Piratenschiffe haben Kanonen, mit denen sie ein gegnerisches Schiff manövrierunfähig schießen können. Und die Seeräuber sind natürlich auch bewaffnet. Sie benutzen Degen, Pistolen, Musketen und Entermesser für den Nahkampf. Außerdem kurze Dolche und Äxte. Die Waffen müssen für einen Überfall immer sauber und funktionsbereit sein. Deshalb werden sie geputzt, geladen und geprüft, ob sie auch wirklich schießen.
Verdächtig, verdächtig. Ich sehe niemanden mehr an Deck. Wo sind die nur?
Bestimmt haben die sich nur schlafen gelegt.
Das ist bestimmt eine Falle. Die wollen uns in Sicherheit wiegen. Das ist die Ruhe vor dem Sturm.
Die Piraten schlafen unter Deck. Sie müssen sich auf engstem Raum zusammendrängen. Es ist heiß, stickig und feucht. Die Männer schlafen in ihren Kleidern. Ihre Waffen haben sie bei sich, damit sie jederzeit für einen Überfall bereit sind. Unter Deck stinkt es fürchterlich, da die Piraten sich wegen des wenigen Wassers an Bord nicht waschen können. Es wimmelt von Ungeziefer und Ratten. Schnell können sich Krankheiten ausbreiten. Viele erkrankte Piraten sterben, weil nur selten ein Arzt mit an Bord ist. Es gibt nur wenige Medikamente oder medizinische Instrumente. Wenn sich beispielsweise ein Pirat am Bein verletzt, bleibt oft nichts anderes übrig, als das Bein abzunehmen. Eine Narkose, wie man sie heute im Krankenhaus vor einer Operation bekommt, gibt es nicht. Um die Schmerzen zu mildern, trinkt der Verletzte literweise Rum. Wenn er die Beinamputation überlebt, bekommt er ein Holzbein.
Vielleicht sollten wir lieber umkehren und nach Hause fahren.
Und was ist mit dem Schatz von Hanno von Backofen?
Hanno von Backbord.
Ja, willst du den Schatz etwa den Seeräubern überlassen?
Nein, aber wenn die uns entdecken, die sind gnadenlos, die werfen uns noch über Bord.
Oh!
Bevor eine Seeräuberbande einen Raubzug beginnt, stellen sie Regeln auf und schreiben sie nieder. Sie legen zum Beispiel fest, dass jeder das gleiche Anrecht auf frischen Proviant oder Schnaps hat. Dass Diebstahl an Bord strengstens verboten ist. Oder wer welchen Anteil an der Beute erhält. Jeder an Bord muss dieses Regelwerk unterzeichnen. Da viele Piraten nicht lesen und schreiben können, machen sie einfach nur ein Kreuz. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird schwer bestraft. Eine der schlimmsten Strafen ist das Aussetzen auf einer einsamen Insel. Ohne Proviant wird der Bestrafte kurzerhand über Bord geworfen. Der Bestrafte wird auf einer unbewohnten Insel einfach seinem Schicksal überlassen.
Du? Theo? Ich glaube, das sind gar keine echten Piraten.
Wie kommst du denn da drauf?
Na, schau doch mal genau durch das Fernrohr. Jetzt hocken sie wieder alle auf dem Schiffsdeck und spielen Karten. Die sind nicht echt. Die haben sich bestimmt nur als Piraten verkleidet.
Das glaube ich nicht. Piraten sind listig. Die wollen uns nur täuschen.
Piraten sind oft wochenlang auf dem Meer unterwegs und halten Ausschau nach Schiffen. Die Zeit vertreiben sie sich mit Musik und Gesang. Meist gibt es ein oder zwei Piraten an Bord, die ein Instrument spielen und auch gut singen können. Beliebt sind auch Würfel- und Kartenspiele. Viele Piraten setzen alles ein, was sie besitzen. Gold, ihre persönlichen Silberbecher oder auch ihre Waffen. Häufig endet so ein Zeitvertreib in einem Trinkgelage. Der Rum fließt in Strömen. Teilweise sind die Männer so betrunken, dass sie kaum noch arbeiten können. Mit dem Alkohol wollen sie dem harten Alltag auf See entfliehen.
Prost und hoch die Tassen! Bei denen geht ja eine Wahnsinnsparty ab. Und jetzt schlagen die sich auch noch den Wanst voll. Ach, apropos Essen, was haben wir eigentlich noch zu futtern an Bord?
Ich könnte dir noch etwas ganz Delikates anbieten. Es ist knusprig, nahrhaft und schmeckt außergewöhnlich.
Oh, ein knusprig gebratenes Hähnchen?
Nein, Schiffszwieback.
Na Mahlzeit.
Das Leben auf einem Piratenschiff ist anstrengend. Die Seeräuber müssen viele Entbehrungen auf sich nehmen. Das Trinkwasser aus den Fässern stinkt schon nach wenigen Tagen. Algen und Würmer schwimmen darin herum. Zu essen gibt es auf den langen Reisen meist nur Dörrfleisch und Schiffszwieback. Proviant wie Obst oder Gemüse verdirbt in der Hitze und Feuchtigkeit schnell. Ungeziefer befällt die Lebensmittel. Schon nach wenigen Tagen auf See leiden Piraten oft großen Hunger. Trotz der schlechten Ernährung müssen die Männer an Bord hart arbeiten. Sie müssen das Deck schrubben und die Segel setzen, ob es regnet, stürmt oder die Sonne scheint. Entweder verbrennt die Sonne ihre Haut oder Regen und salziges Meerwasser durchnässt sie von Kopf bis Fuß.
Und wie hat dir der Schiffszwieback geschmeckt? Tess?
Tess! Tess, wo steckst du?
Hier oben! Im Ausguck auf dem Schiffsmast. Von hier oben aus habe ich einen viel besseren Überblick. Und soll ich dir was sagen? Du hattest recht.
Hä?
Das scheinen wirklich echte Piraten zu sein. Da hinten ist nämlich noch ein Segelschiff aufgetaucht. Und das greifen die Piraten gerade an.
Na dann, gute Nacht.
Die Piraten haben ein kleines Handelsschiff entdeckt und greifen an. Ein gutes Piratenschiff ist dafür bestens gerüstet. Für die langen Fahrten ist es robust gebaut, wendig und schnell. So können die Piraten rasch an das Beuteschiff heransegeln. Nun hissen die Piraten die Flagge eines befreundeten Landes, damit die Gegner keinen Verdacht schöpfen. So können sie unerkannt noch näher an das Beuteschiff herankommen. Der Plan funktioniert. Jetzt sind die Piraten nah genug dran und geben sich zu erkennen. Sie hissen die Piratenflagge mit ihren grausigen Symbolen. Jetzt heißt es, Feuer frei. Sie schießen mit ihren Kanonen auf das gegnerische Schiff.
Theo, die Piraten haben jetzt das andere Schiff erreicht.
Und was machen sie?
Die Piraten entern das Schiff.
Die Piraten stürmen das Schiff. Um das Entsetzen bei ihren Opfern noch zu steigern, stimmen die Piraten ein fürchterliches Gebrüll an. Nach einem kurzen Gefecht mit Säbeln und Messern haben die Piraten das fremde Schiff unter ihre Kontrolle gebracht. Sie erbeuten Seide, Baumwolle, Tabak, Waffen und mehrere Kisten mit Münzen und Edelsteinen. Die Kaperfahrt hat sich gelohnt. Die Piraten nehmen alles mit, was sie gebrauchen können. Sogar Werkzeuge, Kochtöpfe und Seife.
Nun sag schon, was machen die Piraten jetzt?
Also, wenn ich es richtig sehe, packen die gerade ihre Beute ein und steuern auf und...
Ach, jetzt gib mir mal das Fernrohr.
Ach,
Au, Backe, die Piraten steuern auf uns zu.
Wollte ich doch auch sagen.
Und sie kommen immer näher. Aber wir haben ja eine Wunderwaffe an Bord. Schnell, Tess, fang an zu singen.
Du meinst, ihnen wird mein Gesang so sehr gefallen, dass sie uns aus lauter Dankbarkeit verschonen?
Papalapap, ich hoffe, dein Gesang jagt sie in die Flucht, bevor sie überhaupt in unsere Nähe gelangen.
Sehr witzig, Theo. Du solltest lieber unser Schiff ein bisschen nach Backbord steuern.
Wieso?
Da vorne taucht nämlich unsere Schatzinsel auf.
Das könnte unsere Rettung sein. Schnell zur Insel, da können wir uns vor den Piraten verstecken.
Nachdem sie ihre Beute auf ihr Schiff gebracht haben, segeln die Piraten zu einer einsamen Insel. Hier wollen sie ihre Beute untereinander verteilen. Jeder bekommt genau den Anteil, der vor der Reise festgelegt wurde. Kapitän, erster Mat und Schiffszimmermann bekommen mehr. Dann sind die Verwundeten an der Reihe. Wenn sie so schwer verletzt wurden, dass sie nie wieder kämpfen können und sozusagen arbeitslos sind, bekommen sie einen größeren Anteil der Beute. Piraten hatten also schon damals eine Art Versicherung.
Zum Glück haben wir die Insel vor den Piraten erreicht. Los, Tess, komm zu mir hinters Gebüsch, damit die uns nicht entdecken.
Die sehen uns sowieso nicht. Die sind doch viel zu beschäftigt. Schau nur, jetzt fangen die wieder an zu feiern.
Weil jede Kaperfahrt die letzte sein konnte, genossen Seeräuber ihr Leben in vollen Zügen, solange es eben ging. Sie vergruben ihre Beute nicht auf einer einsamen Insel, so wie es in vielen Filmen oder Romanen erzählt wird. Stattdessen gingen die Piraten nach einer erfolgreichen Kaperfahrt an Land und verjubelten ihre gesamte Beute. Und feierten mit viel Rum ihre erfolgreiche Kaperfahrt.
Die sind ja total betrunken!
Und hoffentlich entdecken die uns nicht.
Aus, aus, das war's.
Theo? Was war das?
Danke, das war's. Wir haben alle Szenen im Kasten. Ihr könnt die Kameras abbauen.
Das kann doch nicht wahr sein. Das sind ja gar keine echten Piraten. Das sind Schauspieler.
Die einen Seeräuberfilm fürs Kino gedreht haben.
Und wir haben nichts davon bemerkt.
Kein Wunder. Du warst ja viel zu aufgeregt, um die Kameras zu bemerken.
Ach ja? Und du? Du hast doch auch nicht bemerkt, dass die hier einen Piratenfilm gedreht haben.
Du mit deinen Piraten in der Karibik. Ich hab doch gleich gewusst, dass es heutzutage keine echten Piraten mehr gibt.
Natürlich gibt es heute noch Piraten.
Ach, gibt es nicht.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Auch heute gibt es noch Seeräuber. Sie sehen zwar nicht mehr so aus wie die Piraten damals. Und statt mit Säbeln sind sie mit Maschinenpistolen bewaffnet. Aber auch sie überfallen Schiffe. Im asiatischen Raum kommt es auch heute noch vor, dass Seeräuber im Golf von Bengalen und im chinesischen Meer auf Kaperfahrt gehen. Die Hochzeit der Piraten war allerdings vor 300 Jahren. Damals beherrschten Seeräuber über Jahrhunderte hinweg die Karibik, die amerikanischen Küstengewässer und den Indischen Ozean. In dieser Zeit waren Piraten eine wahre Plage. Sie überfielen jedes Handelsschiff, das gerade ihren Weg kreuzte. Das goldene Zeitalter der Piraterie ging zu Ende, weil die Regierungen ihre Handelsschiffe nur noch in Begleitung von schwer bewaffneten Kriegsschiffen lossegeln ließen. Seitdem gab es für Seeräuber nur noch selten Gelegenheit, ein Schiff zu kapern.
Möglicherweise treffen wir echte Piraten.
Du hast ja auch gedacht, dass es echte Piraten sind.
Schauspieler waren es, für einen Piratenfilm. Und der Schatz im Barracuda-Dreieck und die geheimnisvolle Schatzkarte des sagenumwobenen Piratenkapitäns Hanno von Backofen.
Hanno von Backbord.
Und dein super Spezial-Schatzkarten-Leseautomat.
Ja.
Nichts, nichts und wieder nichts. Jetzt sind wir wieder zu Hause, mit leeren Händen. Ach, so ein Reinfall. Kein Schatz, keine Perlen, die ganze Reise war umsonst.
Also, irgendwie muss bei meinem Super-Spezial-Schatzkarten-Leseautomaten was schiefgelaufen sein.
Ach.
Der hat die Schatzkarte falsch entschlüsselt.
Na, kein Wunder, dass wir den Schatz nicht gefunden haben. Der liegt auf irgendeiner anderen Insel.
Aber gleich wissen wir, auf welcher Insel wir wirklich suchen müssen.
Wie?
Ich habe mir meinen Schatzkartenleseautomaten vorhin nochmal vorgeknüpft und ein paar Kleinigkeiten verbessert. Jetzt bekommen wir die Schatzkarte richtig entschlüsselt.
Da bin ich gespannt.
So, Leseautomaten einschalten. Und nun die Schatzkarte hinein.
Theo, ich will ja nichts sagen, aber deine Schatzkarte ist jetzt nicht entschlüsselt, sondern zerfetzt. Deine Maschine hat die Karte in 1000 Papierschnipsel zerrissen.
Jetzt können wir den Schatz nie mehr finden. Meine schöne Schatzkarte. Nur noch Papierschnipsel.
Naja, wenigstens hast du jetzt schönes Konfetti. Das kannst du ja beim nächsten Faschingsumzug durch die Luft werfen. Und dich als Seeräuber verkleiden.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich erfahrt ihr alles über Schiffe. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es jetzt um Schiffe. Warum schwimmt ein Schiff? Wie steuert man ein Schiff? Wie funktioniert ein U-Boot? Welche Schiffstypen gibt es? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
Theo, wollen wir zur Abwechslung nicht mal was zusammen spielen? Seit 2 Wochen hängst du jeden Tag von morgens bis abends über deinen Büchern und liest. Und was soll eigentlich diese lächerliche Mütze auf deinem Kopf?
Hä? Wie? Ach so, die Mütze. Das ist eine waschechte Kapitänsmütze. Steht mir gut, nicht?
Naja.
Ich gewöhne mich schon mal dran, sie zu tragen. Schließlich werde ich bald über den Ozean schippern. Und bei stürmischer See elegant die höchsten Wogen glätten. Ich, Theo, der Kapitän der 7 Weltmeere.
Du, ein Kapitän. Da lache ich ja. Ha, ha. Ha, du hast ja noch nicht mal ein Schiff.
Na und? Ich baue mir mein Schiff selber. Hier. Habe ein bisschen nachgelesen und mich schlau gemacht.
Ein bisschen nachgelesen? Wie? Das sind 38 Bücher?
Alles über Schiffe. Mir kann keiner was vormachen. Ich weiß jetzt Bescheid. Das wird wieder mal eine geniale Konstruktion von mir. Ein Superschiff werde ich bauen.
Ein Superschiff? Na, da bin ich gespannt.
Ui, ui, ui.
Und Quentin auch.
Ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten klären.
Heißt das, du willst jetzt noch mehr Bücher lesen?
Nein, das heißt, dass wir jetzt zum Hafen gehen, Schiffe anschauen.
Na dann volle Fahrt voraus.
Schiffe sind die ältesten Verkehrsmittel der Welt. Schon vor 20 bis 30.000 Jahren wagten sich Menschen aufs Wasser. Zu den ersten Booten zählen die sogenannten Einbäume. Das sind Baumstämme, die innen ausgehöhlt werden. Mit einem Paddel werden sie vorwärts bewegt und gelenkt. Mehr Platz bieten Flöße, bei denen einige Baumstämme aneinander gebunden sind. Sie können so viel Gewicht tragen, dass auf ihnen sogar Häuser schwimmen. Im Laufe der Zeit wurden immer größere Schiffe gebaut. Damit erreichten unsere Vorfahren neue Landstriche und entdeckten sogar neue Kontinente. Schiffe befördern Passagiere und Ladungen tausende von Kilometern übers Wasser. Der Transport von Waren ist heute die Hauptaufgabe der Schiffe. Sie bringen Lebensmittel, Rohstoffe wie Öl und viele andere Dinge, die wir zum Leben brauchen, aus fernen Ländern zu uns.
Und? Was wollen wir jetzt hier am Hafen?
Hab ich doch gesagt. Schiffe anschauen. Ich will mir noch ein paar Anregungen holen. Weiß noch nicht, welchen Schiffstyp ich bauen soll.
Was heißt hier Schiffstyp? Ist doch egal, was für ein Schiff du baust. Schiff ist Schiff. Hauptsache, es schwimmt.
Meine liebe Tess, da sieht man mal, dass du eine typische Landratte bist.
Ich? Eine Ratte?
eine Landratte. Ich meine damit nur, dass du dich mit der Seefahrt eben nicht auskennst.
Ja, ja, Herr Superschlau.
Schiff ist eben nicht gleich Schiff. Da gibt es Riesenunterschiede.
Es gibt viele verschiedene Schiffstypen. Von kleinen Segelbooten bis hin zu Schiffen, die so groß wie Hochhäuser sind. Schiffe werden heutzutage für viele verschiedene Zwecke gebaut. Auf modernen Passagierschiffen können über 3000 Menschen Urlaub machen und bequem zu den schönsten Plätzen der Welt gelangen. Flugzeugträger sind schwimmende Städte. Bis zu 6000 Menschen arbeiten auf diesen riesigen Schiffen. Einige haben Decks, die so groß wie 3 Fußballfelder sind. So können mitten auf dem Ozean Flugzeuge landen und starten. Zu den größten Schiffen zählen Supertanker und Containerschiffe. Sie können riesige Ladungen aufnehmen.
Und? Hast du dich endlich für einen Schiffstyp entschieden?
Was für ein Schiff soll ich bloß bauen?
Vielleicht ein U-Boot.
Ein U-Boot?
Wäre doch genau das Richtige für dich.
Wieso?
Na, ein U-Boot taucht doch unter. Und so wie ich deine Baukünste kenne, wird dein Schiff sowieso untergehen.
Sehr witzig, Tess.
Unterseeboote, kurz U-Boote genannt, können auch unter Wasser fahren. Sie tauchen mehrere hundert Meter in die Tiefe. Das funktioniert mit Hilfe sogenannter Tauchzellen. Diese Hohlräume sind bei der Fahrt über Wasser mit Luft gefüllt. Wenn das U-Boot abtauchen soll, wird die Luft herausgepumpt und die Tauchzellen werden mit Wasser gefüllt. Das Boot wird dadurch schwerer und sinkt nach unten. Zum Auftauchen wird das Wasser mit Pressluft wieder aus den Tauchzellen gedrückt. Das U-Boot wird leichter und kommt so wieder an die Wasseroberfläche.
Oder soll ich mir vielleicht so ein Schiff bauen wie die Vespucci?
Was für ein Ding?
Vespucci. So heißt das Containerschiff da drüben. Das wird gerade beladen.
Im Hafen ist eines der größten Containerschiffe der Welt eingelaufen. Das Motorschiff Vespucci. Es hat tonnenweise Waren aus der ganzen Welt angeliefert und wird für den nächsten Transport neu beladen. Tag und Nacht, rund um die Uhr. Die Ladung wurde zuvor in gleich große Container verstaut und dann mit Zügen und Lastwagen zum Hafen gefahren. Die riesigen Container aus Metall kann man gut stapeln. So geht das Ausladen und das Beladen viel schneller als mit vielen kleinen einzelnen Kisten. Die angelieferten Container werden mit Kränen von den Lastwagen gehoben und auf computergesteuerte Wagen gesetzt.
Achtung, Theo! Da vorne kommt ein Wagen direkt auf uns zu! Der ist wohl außer Kontrolle geraten, da ist ja gar kein Fahrer drin!
Keine Panik, Tess! Der Wagen ist computergesteuert. Der ist von einem Computer so programmiert worden, dass er die Container zum richtigen Schiff bringt. Ganz alleine, ohne Fahrer. Toll, nicht? Könnte glatt eine Erfindung von mir sein.
Natürlich.
Mit Kränen werden die Container in den Laderaum der Vespucci gehoben. Sie sind diesmal gefüllt mit Früchten, Maschinenteilen, Möbeln und Eiscreme. Bis zu 16 Container sind übereinander gestapelt. Die Ladung ist über 45.000 Tonnen schwer und muss gut befestigt werden. Denn wenn sie verrutscht, ist das Schiff nicht mehr im Gleichgewicht und könnte zur Seite kippen. Im schlimmsten Fall kentert es und die Ladung geht im Meer unter.
Ist schon ein riesiges Schiff, diese Vespucci.
Vespucci?
Das sag ich ja. Und wie viele Container in das Schiff passen. Wow!
Ja, ganz schön beeindruckend, so ein Ozeanriese.
Am meisten beeindruckt mich, dass auf dem Schiff sogar noch Platz für Quentin ist.
Hä?
Na, Quentin, der wird gerade von so einem Kran aufs Schiff gehoben.
Was?
Nun reg dich nicht gleich so auf.
Ich habe allen Grund, mich aufzuregen. Das Schiff legt nämlich gleich ab. Wir müssen Quentin schnell da rausholen.
Okay, okay.
Los, Tess, komm in die Pötte, rauf aufs Schiff.
Der Kapitän der Vespucci bereitet das Schiff für die Abfahrt vor. Er hat viel zu tun, bevor das Schiff losfährt oder, wie die Seeleute sagen, in See sticht. Denn der Kapitän ist für das ganze Schiff verantwortlich. Er geht auf die Brücke, die Kommandozentrale des Schiffs. Von dort oben hat er einen guten Überblick über das gesamte Schiff. Er kontrolliert, dass die 2000 Container richtig verladen werden. Nachdem er auf den Seekarten noch einmal die Fahrtroute überprüft hat, gibt er dem leitenden Ingenieur den Auftrag, den Motor zu testen. Jetzt kann die Fahrt beginnen. Die Leinen, mit denen das Schiff am Hafenpier festgemacht ist, werden eingeholt. Das Schiff legt ab.
Quentin, Gott sei Dank, da bist du ja. Du kannst dich doch nicht so einfach verladen lassen.
Genau. Und außerdem ist hier auf dem Schiff doch null Action. Hier geht doch nichts ab.
Doch.
Wie bitte?
Das Schiff geht ab. Besser gesagt, es hat gerade abgelegt.
Das heißt, dass...
Richtig. Das heißt, dass das Schiff eben gerade abgefahren ist. Und wir sitzen fest.
Ein Lotse ist an Bord der Vespucci gekommen. Er hat die Aufgabe, Schiffe sicher aus dem Hafen zu führen, eben zu lotsen. Der Lotse kennt den Hafen in- und auswendig. Er weiß zum Beispiel, wo sich unter Wasser gefährliche Felsklippen befinden, die die Schiffe umfahren müssen. Lotse und Kapitän sind in ständigem Funkkontakt mit dem wendigen Schlepper, der das große Schiff aus dem engen Hafen zieht. Wenn der Lotse seine Arbeit beendet hat, geht er von Bord. Er wird von einem Schiff abgeholt und zurück zum Hafen gebracht. Die Vespucci ist jetzt auf dem offenen Meer und nimmt Kurs auf ihren Zielhafen.
So ein Mist. Jetzt hängen wir hier rum, auf dieser Vespucci.
Vespucci.
Und schippern übers Meer.
Wenn ich es mir recht überlege, ist doch gar nicht so schlecht.
Wieso?
Während der Schiffsreise kann ich mir den Kahn genau anschauen und mir noch ein paar technische Feinheiten für mein super Schiff abschauen.
Typisch, Theo. Du denkst immer nur an dein Erfindungsgedöns. Und was ist mit mir?
Na, was ist denn mit dir?
Ich hab Hunger.
Und das ist ja wohl mal wieder typisch, Tess. Du denkst immer nur ans Essen. Kannst den Hals nicht voll genug kriegen.
Da ist die Seeluft dran schuld. Die macht hungrig.
Okay, okay, von mir aus. Dann schauen wir eben nach, was die hier in ihren Vorratskammern zu essen haben.
Das Essen für die Schiffsbesatzung wird in Kühlräumen gelagert. Hier hat der Schiffskoch für die viermonatige Reise riesige Vorräte angelegt. Unter anderem 600 Pakete Nudeln, 1200 Kilogramm Fleisch und hunderte Kilo Obst und Gemüse.
Lecker. Gib mir mal bitte die Möhren, Theo.
Tess, nun stopf dich doch nicht so voll.
Jetzt noch ein kleines Bananchen.
Gleich ist dir schlecht.
Boah, hoppala. Und jetzt mal schauen, was der Koch heute so brutzelt.
Das Essen für die Mannschaft bereitet der Schiffskoch vor. In der Kombüse, so heißt die Küche auf einem Schiff, werden die Mahlzeiten zubereitet. Heute Abend gibt es Fisch mit Pommes frites. Das Essen wird in der Messe, dem Speiseraum, serviert. Dort gibt es dreimal am Tag frisches Essen.
So, nach dem Essen bin ich gestärkt. Zum Dank werde ich dem Koch ein kleines Liedchen singen.
Tess, bitte nicht singen!
Mimi!
Wie? Schon fertig?
Mir ist schlecht.
Kein Wunder. Nach 6 Brötchen, 3 Schnitzeln, 4 Gurken, 2 Möhren und einer Banane wäre mir auch schlecht.
Das kommt nicht vom Essen. Mir ist schlecht von dem Geschaukel hier auf dem Schiff. Ich glaube, ich muss gleich...
Tess, reiß dich zusammen.
Ich muss mich...
Halte durch, Tess! Komm schnell mit zu den Unterkünften der Matrosen. Da kannst du dich aufs Bett legen und ausruhen.
Auf der Vespucci kümmern sich 25 Seeleute um die sichere Fahrt übers Meer. Sie wohnen in einer Art Hochhaus im hinteren Bereich des Schiffes. Dort haben sie kleine Zimmer mit Tisch, Stuhl, Schrank und Bett. Die Matrosen sind meist 4 Monate auf See. Ihre Freizeit verbringen sie in Gemeinschaftsräumen mit Fernsehen, Spielen oder Sport. Das Schiff ist für sie Arbeitsplatz und Wohnung zugleich.
Mir ist schlecht. Dieses elende Geschaukel von den Wellen.
Na, Tess, geht doch wohl nichts über eine steife Brise.
Oh, wahnsinnig witzig, Theo. Sag lieber mal dem Käpt'n, er möge dieses Ungetüm von einem Kahn zurückschippern.
Nee, ruh dich lieber noch ein bisschen hier im Bett aus. Du bist ja ganz grün im Gesicht.
Wenn du es nicht machst, dann gehe ich eben selbst zum Kapitän. Hoch auf die Brücke!
Aber Tess!
Die Vespucci steuert ihrem Ziel entgegen. Den richtigen Weg finden die Seeleute mit Hilfe der Navigation. Sie navigieren das Schiff. Der wichtigste Ort hierfür ist die Brücke mit ihren großen Fenstern. Von hier aus hat der Kapitän den besten Überblick. Auf der Brücke finden sich auch alle wichtigen Instrumente, die zum Steuern des Schiffs wichtig sind. Wie zum Beispiel das Echolot. Es misst die Tiefe des Wassers. Oder das Radargerät. Es zeigt an, wo sich Hindernisse befinden. So können die Seeleute auch bei Nacht und Nebel Küsten, Inseln oder andere Schiffe sehen. Der zweite Offizier trägt die Position des Schiffes in eine Seekarte ein. Er überprüft ständig, ob das Schiff seinen Kurs hält, also in die richtige Richtung fährt. Wie alle großen Schiffe wird auch die Vespucci mit Hilfe eines Computers gesteuert. Alle wichtigen Informationen kann der Kapitän auf einem Bildschirm ablesen.
Na, der hat sich ja ein hübsches Plätzchen ausgesucht, der Kapitän. Super Aussicht von hier oben.
Tja, und bald werde ich auch auf der Brücke meines Schiffes stehen. Ich, Kapitän Theo. Ich bin für die Seefahrt förmlich geboren.
So. Und dann drehst du auch wie der Kapitän hier an so einem großen Holzrad rum?
Das ist der Rudergänger am Steuerrad.
Ich dachte, der Kapitän steuert das Schiff.
Macht er ja auch. Er gibt dem Rudergänger die Befehle. Und der lenkt dann so, wie der Kapitän es ihm sagt.
Und wo steckt der Kapitän? Trinkt er ein Tässchen Tee oder was?
Da vorne steht er doch, am Kompass.
Am Kompass?
Am Kompass.
Ein wichtiges Hilfsmittel zum Steuern eines Schiffes ist der Kompass. Seit Hunderten von Jahren nutzen Seefahrer dieses Gerät, das die Himmelsrichtungen anzeigt. Mit dem Kompass können die Seeleute feststellen, ob sie nach Süden, Norden, Westen oder Osten fahren. Und dann gibt es zur Orientierung auf See noch Wegweiser, wie beispielsweise Leuchttürme. Sie signalisieren mit ihrem Blinken, wo die Küste verläuft. Farbige Tonnen zeigen die Fahrrinnen für Schiffe oder Hindernisse im Wasser an.
So, jetzt sage ich dem alten Seebären, dass er gefälligst umdrehen soll.
Aber Tess, du kannst den Kapitän nicht ansprechen. Wir sind doch blinde Passagiere. Wenn die uns entdecken, gibt's Riesenärger. Hinterher schmeißen die uns noch über Bord.
Ich will aber nach Hause.
Psst, nicht so laut.
Ich hab aber keine Lust mehr auf diese Rumschaukelalerei.
Mist, jetzt hat uns der erste Offizier gesehen. Glaub ich, nix wie weg.
Und wohin, bitteschön? Wir hängen hier auf dem Schiff fest. Um uns herum nichts als Wasser.
Am besten, wir verkrümeln uns im Schiffsbauch.
Tief unten im Schiffsbauch liegt der Motor. Armdicke Leitungen führen zu ihm hin. Durch diese Leitungen fließt der Dieseltreibstoff, der im Motor verbrannt wird. Die dabei entstehende Energie wird auf eine große Eisenstange übertragen. Diese sogenannte Schiffswelle dreht sich. An ihrem Ende ist die Schiffsschraube befestigt, die sich am hinteren Ende des Schiffes unter Wasser mitdreht und so das Schiff vorwärts treibt. Je schneller sich die Schraube dreht, desto schneller fährt das Schiff.
Boah, was stinkt's hier unten?
Das ist der Dieselmotor.
Oh.
Aber das ist noch gar nichts. Früher war das noch viel schlimmer. Das weiß ich.
Aus deinen 38 Schiffsbüchern.
Genau. Und da steht, dass Anfang des 19. Jahrhunderts für die Schifffahrt die Dampfkraft entdeckt wurde. Damit waren Schiffe nach Tausenden von Jahren erstmals unabhängig vom Wind.
Und die haben noch mehr gestunken, diese Dampfe?
Richtig. Aber heute fahren die Schiffe fast alle mit Dieselmotoren.
Und jetzt willst du dir auch noch so ein Stinkungeheuer bauen?
Ja, irgendwie muss mein Schiff ja vorankommen. Aber vielleicht sollte ich... Naja, also, was ohne Motor?
Also, Theo, du kannst ja ruhig noch ein paar Stunden nachdenken, wie du dein Schiff bauen willst. Aber lass uns in der Zwischenzeit wenigstens nach oben aufs Deck gehen. Raus an die frische Luft.
Damit Schiffe vorankommen, brauchen sie einen Antrieb, also eine Kraft, die das Schiff nach vorne bewegt. Bei Paddelbooten wird Muskelkraft eingesetzt. Segelschiffe kommen mit der Kraft des Windes voran. Große Schiffe mit vielen Segeln und mehreren Masten können die Weltmeere auch bei starkem Wind und hohem Seegang befahren. Die Segel bestehen aus großen Stofflächen, die an einem Mast festgespannt sind. Der Wind bläst in das Segel und schiebt das Schiff nach vorne. Und das funktioniert so. Wenn der Wind auf die Stofffläche trifft, wölbt er das Segel. An der nach außen gewölbten Seite strömt die Luft schnell vorbei. An der Innenseite des Segels strömt die Luft langsamer vorbei. An der Außenseite ist also der Luftstrom schneller als auf der Innenseite. Dadurch entsteht Außensog und Innendruck. Das Segel wird sozusagen nach vorne gesogen und gedrückt.
Tut die frische Luft hier oben an Deck gut.
Es braucht keinen Dampf, keinen stinkenden Treibstoff. Es braucht nur Wind. Tess, was meinst du? Vielleicht sollte ich mir ein Segelschiff bauen.
Du wirst überhaupt kein Schiff bauen.
Wieso das denn?
Weil wir von dieser Vespluche nicht lebend runterkommen. Wir gehen nämlich unter.
Wie kommst du denn da drauf?
Na, schau doch hin. Die Matrosen ziehen sich gerade ihre Rettungswesten über. Adieu, du schnöde Welt. Das war's dann wohl. Hey, ihr da drüben. Frauen und Quentins zuerst in die Rettungsboote.
Aber Tess, das ist doch nur eine Übung.
Die Besatzung der Vespucci probt den Ernstfall. Wenn zum Beispiel Wasser ins Schiff eintritt und das Schiff unterzugehen droht, müssen alle schnellstens von Bord. Rettungsinseln, Schwimmringe und Rettungsboote sollen bei Gefahr auf hoher See helfen. Bei der Sicherheitsübung muss jeder eine Rettungsweste anziehen, die ihn im Notfall vor dem Ertrinken rettet. Dann steigen die Matrosen in die beiden Rettungsboote, die genug Platz für die gesamte Besatzung bieten.
Die spinnen wohl! Oh, wie so ein Schreck einzujagen.
Keine Sorge, Tess. Und wenn mal was passiert, dann rufen wir einen Seenotkreuzer. Tolle Schiffe. Die können sogar durch extrem hohe Wellen steuern und Menschen retten.
Ach, da bin ich ja erleichtert. Aber ich frage mich, warum so ein Stahlklotz nicht untergeht.
Tja, meine Liebe, frage nicht dich, frage den Experten. Jedenfalls ist es so. Es gibt Ozeanriesen, die sind...
Einige Ozeanriesen sind über 60.000 Tonnen schwer. Trotz ihres enormen Gewichtes schwimmen solche Schiffe auf dem Wasser. Normalerweise kann nur etwas schwimmen, das genauso schwer oder sogar noch leichter als Wasser ist. So wie ein Boot aus Holz. Alles, was schwerer als Wasser ist, geht unter. Wie zum Beispiel eine Eisenkugel. Die Wassermenge, die eine Eisenkugel beim Eintauchen verdrängt, wiegt weniger als sie selbst. Wenn man aber nun die räumliche Form, also das Volumen der Eisenkugel, vergrößert und sie zudem aushöhlt, verdrängt die Kugel auf einmal eine Wassermenge, die mehr wiegt als sie selbst. Durch das größere Volumen und die Luft in dem hohlen Innenraum kann sie schwimmen.
Innenraum kann sie schwimmen. Verstanden?
Nö.
Also nochmal, wenn etwas schwerer ist als Wasser, eine Eisenkugel zum Beispiel, dann geht es einfach unter. Wenn man aber diese Eisenkugel zu einer wasserdichten Kiste verformt, dann verdrängt diese Eisenkiste mehr Wasser. Außerdem ist noch Luft in der Kiste. Und schon schwimmt sie.
Ist mir auch egal.
Wieso?
Weil wir gerade im Hafen angekommen sind. Endlich können wir runter von diesem Schiff. Ab geht's nach Hause.
Die Vespucci hat ihren Zielhafen erreicht. Der Kapitän übernimmt das Kommando für die Einfahrt in den Hafen. Gemeinsam mit den Lotsen manövriert er das große Schiff an den Pier. Nachdem das Schiff festgemacht ist, wird die Gangway herabgelassen. Die Reise ist zu Ende und das Schiff wird entladen. Schon am Tag darauf wird die Vespucci wieder mit neuen Waren beladen und in See stechen, zu ihrer nächsten großen Fahrt.
Endlich zu Hause, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Keine 10 Pferde bringen mich noch einmal auf so ein Schiff. Oh, mir ist immer noch ein bisschen schlecht von dem Geschaukel.
Tess!
Ja?
Tess!
Ja, wo steckst du denn?
Im Badezimmer.
Theo, warum sitzt du denn in der Badewanne?
Ich teste gerade mein neues Superschiff. Ich habe schon mal ein kleines Modell davon gebaut. Eine geniale Konstruktion. Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen.
So, so. Ich finde eher, dass du super merkwürdig aussiehst, wie du da mit deiner Kapitänsmütze in der Badewanne hockst.
Mit diesem Schiff werde ich bei stürmischer See elegant die höchsten Wogen glätten. Ich, Theo, der Kapitän der 7 Weltmeere.
Das hast du schon mal gesagt.
Das kann man gar nicht oft genug sagen. Mein selbstgebautes Schiff übertrifft alle Schiffe dieser Welt. Es schaukelt nicht, es ist wind- und wetterfest, es stinkt nicht nach Diesel und bricht alle Geschwindigkeitsrekorde. Darf ich vorstellen, mein Superschiff!
Aber, Theo, das ist ein zusammengefaltetes Papierschiffchen.
Genial, nicht?
Damit bringst du es höchstens zum Badewannenkapitän.
Ach, was weißt du schon? Das ist ein phänomenaler und völlig neuartiger Schiffstyp. Ein superschnelles Schnellschiff.
Sicher?
Wieso?
Naja, dein superschnelles Schnellschiff hat in der Badewanne gerade die Shampooflasche gerammt und sinkt.
Huch!
Und so wie das abtaucht, glaube ich eher, dass du ein U-Boot gebastelt hast.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel auf den Reiterhof zu den Pferden. Oder zu den Dinosauriern. Oder erfahrt alles über Katzen. Oder seid dabei, wenn es um Spinnen geht. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen.